Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich saß hier gerade vorne und dachte, wie geht's denn jetzt weiter? Ich bin es nämlich gar nicht gewohnt aus meiner alten Gemeinde, dass quasi die Lobpreiszeit nach der Predigt kommt. Aber es hat schon alles seinen Sinn und es ist auch gut. Ein Offenbarungsmoment, als ich nach angekündigt habe in Berlin, ich komme nach Hamburg, da haben alle Berliner gesagt, Mensch, du bist ganz schön dumm, Alex, weil das Wetter echt schlecht sein wird in Hamburg. Und ich muss sagen, die letzten zwei Wochen, also ich habe mal ein paar Videos und ein paar Bilder zu den Berlinern geschickt, die haben keine Ahnung, wie schön das hier ist. Ja? Auch wenn ich merke, dass ich so ein bisschen leide, was den Wetterumschwung angeht, vielleicht manche von euch auch, aber in den Schwachen ist der Herr mächtig und das ist immer eine Ermutigung für mich. Ich würde gerne am Anfang der Predigt beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, Herr, und ich danke dir für das wunderbare Wetter, Herr. Wir bitten dich aber auch, dass du da Regen schenkst, wo Regen nötig ist, Herr, aber dass du da auch Sonne schenkst, wo Sonne nötig ist. Und ich lade dich ein, dass du so mit deinem Sonnenschein in unser Herz heute Morgen strahlst. Ich lade dich ein und bitte dich, dass du unser Herz öffnest für das, was du bereithältst heute Morgen. Bitte dich, dass du meine Worte lenkst, Herr, und dass ich das der Gemeinde zusprechen darf, was du im Sinn hast, Herr. Leite und führe du mich. Amen. Amen. Genau. Wir haben die Paulus-Reihe, Martin hatte das schon angekündigt, und nichtsdestotrotz würde ich gerne damit einleiten, auch wenn es bei euch oder manchen von euch so aus den Ohren rausquillt. Für manche ist das vielleicht neue Information, weil ihr eine Weile nicht hier wart, aber ich mach's trotzdem. Wir haben eine Paulus-Reihe mit den anderen Christusgemeinden und Paulus ist vielleicht ein ganz besonderer Mann. Ein Mann, der irgendwie vielleicht eine besondere Theologie hat, ein Mann, der sehr fragwürdig gewesen ist in seiner Biografie an manchen Stellen, ein Mann, der aber auch ganz individuell voller Leidenschaft das Reich Gottes prägt, wie vielleicht kein anderer. Und das ist ein Mann, da lohnt es sich einfach mal näher reinzuschauen. Und er hatte so öfter mal Korrespondenzen mit anderen Gemeinden und an anderen Stellen war er und hat gepredigt. Und heute geht es ganz besonders um den Römerbrief und nämlich genau um einen Vers aus dem ganzen Römerbrief. Manche von euch kennen den Römerbrief in- und auswendig und können das, was ich jetzt mache, vielleicht sogar millionenmal besser als ich. Und manche ist das auch jetzt neu, aber ich würde gerne mal einen Überblick schaffen über den Römerbrief, weil ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist zu wissen, in welchem Kontext dieser eine Vers, um den es heute geht, wie der eingebettet ist. Die Predigtüberschrift, die heißt Heilendes Mitgefühl und ansteckende Freude, das habe ich mir selbst nicht ausgesucht, das hat sich irgendein schlauer Kopf ausgedacht. Und ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werde, aber ich nenne den Titel trotzdem heute Heilendes Mitgefühl und ansteckende Freude. Und ich habe euch da was mitgebracht. Ich hoffe, auch ihr in der letzten Reihe könnt ein bisschen was sehen und lesen. Man kommt ja so ein bisschen wieder weg von den digitalen Medien zu dem analogen. Daher habe ich hier eine Flipchart vorbereitet. Und ich habe euch den Römerbrief mitgebracht. So sah der originale Römerbrief aus. Ungefähr. Das ist natürlich Quatsch, aber ich dachte, ich zeige euch mal ein bisschen so, was der Römerbrief ausmacht. Paulus kennt die Gläubigen in Rom persönlich gar nicht. Das ist eine ganz besondere Situation, weil Gemeinden, mit denen er sonst Kontakt hatte, die kannte er, hat sie besucht, er war da vielleicht ein, zwei Jahre, aber mit Rom, da war er noch nicht. Und Rom spielt schon eine wichtige Rolle, auch in der, ich sag mal, geistlichen Strategie für Paulus, ist, weil Paulus auch die Absicht hat, in Spanien zu missionieren und da soll Rom eine wichtige Rolle spielen dabei. Und Rom ist jetzt, die Gemeinde und die Gläubigen in Rom sind jetzt nicht irgendwie ganz schlimme Leute, nicht zu vergleichen vielleicht mit anderen Gemeinden, die ganz, ganz viele Schwierigkeiten haben oder ganz viele Kämpfe, sondern er ist schon irgendwie stolz und das merkt man, indem wir mit ihnen schreibt, er ist irgendwie stolz, dass die Gläubigen einen guten Weg in Rom machen. Dennoch sagt er, hey, da gibt es immer wieder mal Sachen, über die wir reden müssen. Und ich habe euch mal ein paar Kapitel mitgebracht, so wie der Römerbrief eingeteilt ist. Und zwar Kapitel 1 bis hier, so zum groben Verständnis, spricht Paulus im Grunde davon und sagt, jeder Mensch von uns ist in irgendeiner Weise schuldig oder sündig. Das ist schon mal harter Tobak zu hören, weil vielleicht auch manche von uns hier sitzen und sagen, hey, ich fühle mich gar nicht schuldig. Ich fühle mich gar nicht in irgendeiner Weise belastet. Aber Paulus sagt, wir sind irgendwie in eine sündige Natur hineingeboren, somit sind wir es automatisch. Egal wie du dich fühlst, das ist unabhängig von deiner Gefühlslage. Und das Einzige, was dich wirklich befreien kann, das Einzige, was dich wirklich frei machen kann, ist nicht das Gesetz. Daher diese durchgestrichene Tafel. Das ist nicht das Gesetz, sondern das Einzige, was dich loslösen kann von dieser Schuld, das, was dich retten kann, ist Jesus Christus, der für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Allein durch die Kraft Jesu Christi ist es uns möglich, in Freiheit zu leben. Das ist das, was er so anspricht in den ersten 4 Kapiteln. Und dann sagt er auch noch, und da fand ich dieses Lied super passend, was wir eben gesungen hatten, aus allen Nationen. Es ist völlig egal, woher du kommst, wie du aussiehst, sind wir eine Familie, weil wir durch den Glauben an Jesus verbunden sind. Ich bin gebürtiger Engländer. Ich bringe eine andere Kultur mit in unsere Glaubensgemeinschaft hinein, als vielleicht du. Dann komme ich auch noch zusätzlich aus Berlin. Das ist vielleicht auch nochmal eine spezielle Kultur. Aber das, was uns verbindet, ist der Glauben an Jesus Christus. Deswegen ist es möglich, dass hier verschiedene Menschen zusammenkommen und dass wir in dieser Gemeinschaft zusammen leben können. Gesundheit. In Kapitel 5 bis 8, das ist das nächste, hören wir davon, wie Paulus darüber redet, dass Gott uns alle Menschen geschaffen hat. Und er hat im Grunde, und da spricht er von der, die Theologen unter uns kennen den Begriff der Adam-Christus-Typologie. Und zwar spricht er davon, dass Adam so das alte Geschaffene war. Es gibt eine Schöpfung, aber es gibt so eine alte Schöpfung und das wird durch Adam irgendwie gezeigt. Aber es gibt auch eine neue Schöpfung. Ja, es ist was Neues kreiert worden und soll dieses Bild hier zeigen. Und das zeigt den Beginn von Christus, dass wir durch das Geschenk Jesu eine neue Erschöpfung erschaffen wurde durch die Taufe. Also gerade so die Kapitel 5, 6, 7 sind lohnenswert immer wieder mal zu lesen, weil sie auch auferbauend sind. Und was er dann im Grunde noch betont in diesem Kapitel ist, dass es dadurch möglich ist, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass es möglich ist, andere Menschen zu lieben. Deswegen das Herz hier. In Kapitel 9 bis 11, für manche vielleicht nicht so spannend, ich finde es theologisch spannend, so, den Zettel auch abgekriegt, da geht es um die Thematik Israel. Paulus ist sich bewusst, dass der Christentum aus einem Glauben entwickelt ist, nämlich vom Judentum. Und dass es eine ganz wunderbare Erbschaft gibt. Aber stellt sich die Frage, was passiert eigentlich mit dem Erbe, was Gott geschenkt hat? Israel ist doch das auserwählte Volk. Und er spricht nochmal an und sagt, hey, von Abraham her sind die Segnungen Gottes nach Israel gekommen und daraus ist Jesus, das soll Jesus sein. Ich weiß, er sieht schöner aus als meine Zeichnung, aber durch Jesus Christus gehen die Segnungen in die Welt hinein. Das heißt, wir haben Anteil an den Segnungen Israels. Und das ist das, was er dort betont. Und jetzt kommen wir gleich, wir nähern uns dem Ziel unseres Verses für heute. Es sind Kapitel 12 bis 16. Dort spricht er darüber, wie auch in den Korintherbriefen, über die ich mal vor 2 Wochen gesprochen hatte, dass er, oder vor 4, ich weiß es nicht mehr genau, dass es um die Einheit geht. Und die Einheit ist Verpflichtung, einander zu lieben und zu vergeben. Und er sagt, Konflikte sind vorprogrammiert. Und ich glaube, wenn wir auf unsere kleine Gemeinde schauen, dann wissen wir, auch da sind Konflikte vorprogrammiert. Wo Menschen aufeinander stoßen, das ist ganz normal. Vielleicht sogar in so einer kleinen Gemeinschaft wie die Familie. Weil nicht jeder Mensch gleich ist und gleich tickt. Und das, Paulus ist sich dessen bewusst, obwohl er die Römer gar nicht so richtig kennt und sagt, hey, da sind Konflikte, aber das Wichtigste ist, dass wir eine Einheit bilden. Und da spricht er davon, dass wir ein Profil haben werden oder haben können. Und er sagt auch selbst, Gaben, die Gott geschenkt hat, die sollten wir nutzen, um einander zu dienen, um einander die Ehre zu geben. Das ist das höchste Gebot der Tora, sagt er. Und das Besondere ist, über all diesen Ankündigungen und Ermahnungen und Ermutigungen steht die Liebe. Das ist die Botschaft im Römerbrief. Er sagt, es geht gar nicht um Gesetz, es geht gar nicht um diese mühenvollen Mühen, die wir irgendwie tagtäglich haben. Aber das alles, all diese Botschaften, die in den verschiedenen Kapiteln, wovon er spricht, zielt auf die Liebe. Und hier fängt Paulus an, über das Profil der Gemeinde zu sprechen. Wie wollen wir sein? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und er spricht hier in besonderer Weise von der Agape-Liebe, über die wir ja schon die letzten Wochen gehört haben, verschiedene Dinge. Die von Gottes Geist gewirkte Liebe. Das ist die höchste Geistesgabe. Und an der Person Jesu selbst wird offenkundig, dass die Voraussetzung aller christlichen Liebe das erwählte Liebeshandeln Gottes ist. Das ist so Grundkonsens, ist Gottes Liebe. Aber da möchte ich nicht so wirklich die Betonung drauf legen, sondern ich möchte die Betonung, weil es genau darum geht in den Versen oder in dem Vers, das wir heute haben, um eine andere Liebe. Diese Liebe habe ich hier schon förmlich verdeckt und es tut mir leid, dass es hier schon ein Product Placement gibt. Kann denn jemand lesen, was hier draufsteht? Philadelphia oder griechisch Philadelphia. Ja? So, dieses Wort kommt tatsächlich in der Bibel vor. Das heißt, keine Sorge, kein Product Placement. Ihr müsst jetzt nicht diese doppelrahmcremige Frischkäse sofort kaufen, weil das in der Bibel steht. Aber dieser Begriff steht in der Bibel und meint letzten Endes nichts anderes als die geschwisterliche Liebe. Das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied. Es gibt verschiedene Formen von Liebe. Diese romantische, erotische Eros-Liebe. Dann gibt es die Agape-Liebe, die von Gott geschenkte Liebe. Und auch eben noch diese Philadelphia. Das ist die geschwisterliche Liebe. Die Liebe zwischen dir und mir. Ja? Und es ist natürlich ein Unterschied, das muss ich nochmal sagen. Ich liebe meine Frau anders, als ich euch liebe. Aber ich... Amen. Ist das nicht gut? Ja, das ist auch gut. Und ich erwarte auch nicht die Liebe von euch, wie meine Frau mich liebt. Ja, keine Sorge. Aber es gibt eine Liebe zwischen uns, die wichtig ist. Und die spricht Paulus an und sagt, hey, das brauchen wir, das ist nötig und das ist unser Profil oder das darf unser Profil als Gemeinde sein. Warum? Weil die Welt uns anschauen wird. Das Kennzeichen der christlichen Gemeinschaft ist, einander zu ehren, höher achten als sich selbst. In Philipper 2 steht das. Was Paulus angeht, zeigt sich die Agape-Liebe durch die Philadelphia, durch diese geschwisterliche Liebe. In der Bibel steht oft Bruderliebe, aber es ist genauso gut die Schwesterliebe, diese geschwisterliche Liebe. Da geht es um einfach ein Verständnis miteinander gewinnen. Und um den guten Umgang miteinander. Und da kommt der Text zum Vorschein. Ich schiebe das mal hier beiseite. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, PowerPoint habe ich auch. Ah, da habe ich nicht ganz eingehalten. Ich lese ihn trotzdem vor. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Und die Bibelstelle, um die es heute geht, die ist eingebettet in einer Perikope, in einem Abschnitt. Ich lese Römer 12, 9 bis 21, aber es geht im Besonderen um Vers 15. Genau. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe oder dieser Philadelphia der geschwisterlichen Liebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist. Dem Herrn dienend, in Hoffnung freut euch. Im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Freut euch mit den sich Freunden und weint mit den Weinenden. In anderen Übersetzungen heißt es, tröstet die getröstet werden müssen und lacht mit den Lachenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das liebe ich als harmoniebedürftiger Mensch, wenn Paulus sowas schreibt. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deine Feinde hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und im Besonderen würde ich gerne Vers 15 nochmal hervorheben. Freut euch mit den sich Freunden und weint mit den Weinenden. In dieser geistlich neu geschaffenen Gemeinschaft wird das Anliegen des einen zum anderen. Die Verse 14 bis 16 sprechen von der Reaktion des Gläubigen auf die Handlungen und Gefühle anderer. Die Bruderliebe, Schwesterliebe, diese geschwisterliche Liebe, die stellt sich auf den anderen ein. Da geht es nicht per se um mich, sondern sie lässt mich mit der anderen Person auf einer Ebene stehen. Ich stelle mich nicht über die Person und ich stelle mich auch nicht unter die Person, sondern auf einer Ebene Augenkontakt. Und wenn man Menschen in die Augen schaut, dann sieht man vielleicht mehr, als man will. Es ist eine andere Ebene des Kontaktes als diese oberflächlichen Dinge, sondern es meint, wir bleiben auf einer Ebene. Das ist aber meiner Meinung nach nur möglich, wenn die Einheit und das wachsende Vertrauen vorausgeht. Die Harmonie untereinander ist also die Grundlage für die Fähigkeit, mit anderen mitzufühlen. Folgendes möchte ich an einem Beispiel erklären. Ich werde jetzt nicht so sehr mitfühlen, wenn der Hamster meines Nachbarn stirbt. Ja, erstmal ist das nicht mein Hamster. B, kenne ich den nicht. Und meinen Nachbarn, neu hinzugezogen, kenne ich auch noch nicht. Also wenn er mir erzählen würde, Alex, mein Hamster ist gestorben, ich bin richtig traurig, dann werde ich nicht mit ihm mitweinen können. Weil da ist noch kein Vertrauen, da ist noch keine Beziehung, da ist noch nicht diese Enge, diese Philadelphia, von der Paulus hier spricht. Ich fühle da also nicht so sehr mit, wie beispielsweise, wenn das Lieblingskuscheltier meiner Tochter verloren gegangen ist. Da ist mein Herz zerbrochen. Alle Eltern, die Kinder haben, die ein Lieblingskuscheltier haben und das mal verloren gegangen ist, es schmerzt. Dann wird es wahrscheinlich nicht nur so sein, dass ich mit meiner leidenden Tochter mitleide, sondern vielleicht auch andere mit mir leiden, weil meine Tochter unaufhörlich schreit, weil das Tier nicht da ist. Ja? Aber ich kann bei ihr mehr mitfühlen, weil die Beziehung anders ist. Es ist nochmal eine andere Tiefe. Und ich weiß, was dieses Kuscheltier ihr von Herzen bedeutet. Wenn wir also diesen Vers lesen, trauert mit den Weinenden und lacht mit den Fröhlichen, dann sprechen wir über Trauer und Freude. Und ich glaube, gerade bei der Trauer ist es vielleicht schwierig. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe einige Bücher durchwälzt für diese Predigt und es war für mich nicht wirklich einfach. Aber das Witzige ist, es gibt so 50-50. 50% der Leute, die auch angesehene Theologen, die haben geschrieben, mit jemandem zu trauern ist viel schwieriger, als mit jemandem zu lachen. So, das sagen 50%. Die anderen 50% sagen, mit jemandem zu lachen ist viel schwieriger, als mit jemandem zu trauern. So, und jetzt stehe ich vor dem Dilemma und muss euch irgendwie sagen, was ist schwieriger? Muss ich vielleicht gar nicht. Aber ich glaube, das ist immer abhängig von dem, in welcher Lebensphase ich persönlich bin. Und in welcher Lebensphase ich bin und es möglich für mich ist, sich auf den anderen einzulassen. Aber Mitgefühl, ich sage mal in Anführungsstrichen, einzuhalten, ist nicht leicht. Denn es bedeutet immer erst einmal eine Absage an mich. Die Fragen, was ist mit mir, was ist mit meinen Gefühlen, aber das passt nicht in meine Zeit. Ich, mir, meiner, mich, das sind die vier besten Freunde, die ich habe. Aber Mitgefühl mit jemandem zu haben und sich darauf einzulassen, heißt immer, das abzugeben. Da geht es nicht um mich. Und ich glaube, das ist so die Krux für gerade so Menschen in unserer Gesellschaft, weil wir vor Jahren gab es mal diese Ich-AG, Leute, die sich selbstständig machen wollten oder die Werbung, ja. Du brauchst unbedingt diesen Handyvertrag, den haben wir nur für dich gemacht. Und für dich haben wir auch einen ganz besonderen Vertrag. Wenn du das kaufst, dann wird es dir richtig gut gehen. Da geht es um mich, ja. Wenn wir mal in dieser Gesellschaft mal rumschauen, da geht es immer um dich oder um mich. Oder oft, sage ich mal. Wenn ich mich aber darauf einlasse, mit einem Leidenden zu leiden, dann bedeutet es eine Absage an meine Selbstbezogenheit, an meinen Hang zur Unverbindlichkeit. Dann lasse ich mich auf was ein. Und in unserer Gesellschaft begegnet uns dieser Drang zur Selbstgenügsamkeit oder auch den Hang dazu, mit einer gewissen Arroganz mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und dann vergessen wir, dass drei Finger immer auf uns gerichtet sind. Und ich glaube, diese Bibelstelle fordert uns auf der Metaebene genau darin heraus, nicht auf uns zu achten, nicht uns auf ein Podest zu heben, sondern zu schauen, wo sind die Bedürfnisse des anderen. Paulus sagt nicht, wisch die Tränen schnell ab, sondern ich glaube, in diesem Satz ist, haltet es aus. Es ist in Ordnung zu trauern. Es ist in Ordnung, diesen Moment zu haben. Es gibt Momente, die wir aushalten müssen im Leben. Wir sind noch nicht im Himmel, wo alles wunderschön ist. Wir sind hier auf der Erde in einem kleinen Ort namens Hamburg und auch da ist nicht alles perfekt. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen, dass es Höhen in unserem Leben gibt und es gibt auch Tiefen, wo wir trauern dürfen. Und oft haben wir Masken auf. Auch wir Christen, auch in der Gemeinde setzen Masken auf und sind dann nicht ehrlich. Aber Paulus lässt das ja nicht dabei. Er spricht über die Freude. Freut euch mit den Lachenden oder freut euch mit den sich Freunden. In Nehemia 8, Vers 10, das ist mein Trauspruch übrigens, steht geschrieben, die Freude am Herrn, sie ist meine Kraft, sie ist meine Stärke. Und ich habe über Jahre diesen Vers einfach gelesen und dachte, ja. Aber ich glaube, dass wirklich inzwischen, dass die Freude, die von Gott geschenkt ist, das kann man übrigens im Hebräischen gut übersetzen mit die Freude am Herrn oder die Freude durch den Herrn oder vom Herrn, das ist völlig egal, aber diese Möglichkeiten gibt es. Und sie sagt, sie ist unsere Kraft, sie ist unsere Stärke. Es ist eine einfache mathematische Formel für mich und ich weiß, ich ärgere vielleicht manche damit, wenn ich das jetzt sage, weil ihr dann sagen werdet in euren Köpfen, Alex, so einfach ist das nicht. Ich sage das aber trotzdem. Auch wenn es dich ärgert. Wenn du kraftlos bist, dann kann Gott dir Freude schenken. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wenn du kraftlos bist, dann brauchst du Freude in deinem Leben. Das ist für mich eine einfache mathematische Formel. Die beiden schlechtesten Erfahrungen, die ich in der letzten Woche gemacht habe, waren folgende. Ich habe beim Fahrradfahren eine Fliege verschluckt. Das war die eine. Jetzt manche denken so, oh, jetzt armer Alex und wir müssen mit Alex, dem Weinenden, irgendwie mitweinen oder so. Manche sagen jetzt vielleicht die mehr naturverbundenen Leute, oh, die arme Fliege und so. Aber es war super unangenehm. Das ist eine der schlechtesten Erfahrungen, die ich diese Woche gemacht habe. Die zweite war, letzte Woche sagte mir eine Person, dass es eventuell nicht angebracht wäre, als Pastor eine Cappy zu tragen. Ich mach's trotzdem. Ich weiß nicht, was passiert. Ich bin auch in der Probezeit und so. Aber ich setze sie auch wieder ab. Ist auch völlig egal, wer das war. Aber das ist doch mega entspannt. Das sind so die schlimmsten Sachen, die ich in der letzten Woche erlebt habe. Das heißt, ich befinde mich jetzt gerade nicht in dem Moment, dass man mit mir weinen muss, dass man mit mir trauern muss, sondern man kann sich mit mir freuen, weil ich gute Dinge erlebt habe. Zumindest mal nicht wirklich viele schlechte Dinge erlebt habe. Gut, gestern Nachmittag gab es eine, da habe ich die Predigt schon vorbereitet, ist nicht mit eingearbeitet, eine Botschaft, von der ich sagen würde, das ist schon eine Hiobsbotschaft. So, das war nicht ganz so schön, aber es ist nicht so, dass ich trauere und weine, weil ich weiß, dass Gott gut ist, weil ich weiß, dass Gott treu ist. Daher empfinde ich gerade nicht in diesem Moment, dass man mit mir trauern muss, dass man mit mir traurig sein muss oder mit mir weinen muss, sondern ich befinde mich eher an der anderen Ecke. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass wir Christen auch nicht leidende Christen sein und bleiben müssen. Es gibt Momente, wo wir das aushalten müssen und das ist wichtig. Aber es gibt auch Momente, wo wir uns freuen dürfen, sogar sollen. Ich glaube, wir dürfen und sollen uns sogar freuen. Schon Friedrich Nietzsche, den zitiere ich mal, hat in der Kirche ein Stammbuch geschrieben, Erlöster müssten mir die Jünger Christi aussehen, damit ich an ihren Erlöser glauben lerne. Ja? Das ist schon ein mieser Spruch. Aber ist das nicht auch irgendein Zeugnis? Da kommen wir wieder zu dem, genau, Nietzsche schon wieder. Da kommen wir zu diesem Moment, den Paulus auch meint in seinem Brief. Da geht es um das Profil der Gemeinde. Was für ein Profil wollen wir sein? Soll es uns gelingen, einander in tröstenden Worten zu begleiten und zu begegnen, aber uns auch in irgendeiner Form aufzuhypen, auch gefühlstechnisch, und mit dem anderen zu freuen? Weil ich glaube, unser Gott ist ein Gott der Freude. Ich glaube, wir dürfen Momente genießen, wo es uns gut geht. Und die sollten wir auch genießen. Und dann brauchen wir auch nicht zurückhalten. Das heißt nicht, dass wir nicht die achten, die gerade schwierige Momente haben. Es gibt also Momente in unserem Leben, da dürfen wir uns einfach freuen. Und auch da geht es nicht darum, eine Maske aufzusetzen, so zu tun. Ich kenne einige Menschen, die sind, ist jetzt auch egal aus welchem Land, mal irgendwie, die kommen aus einem bestimmten Land, einem Kontinent mit einem fragwürdigen Präsidenten, und das können ja viele Länder sein. Und auch manche deutsche Freunde, die waren dann da für ein paar Jahre und sind wieder zurückgekommen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich am Land liegt, ich glaube nicht, aber das ist so meine Beobachtung, dass sie immer irgendwie scheinbar fröhlich waren. Oh, it's awesome and I'm fine und oh, mir geht's richtig gut. Und ja, wir wissen natürlich immer noch nicht, welches Land ich meine. Und die irgendwie, man hat dann gemerkt, vielleicht Menschen mit der Gabe der Geisterunterscheidung haben es vielleicht noch ein bisschen schneller wahrgenommen, ist, dass man merkt, nee, eigentlich ist das so eine Fassade. Was ist da eigentlich los? Und wenn man mal so ein bisschen tiefer gegraben hat, ja, dann hat man gemerkt, nein, eigentlich ist das nicht so. Es geht bei dieser Freude, die Paulus anspricht, auch nicht darum, einfach irgendwas aufzusetzen. Lasst uns nicht irgendwie wie die Roboter hier rumlaufen und so tun, sondern wir müssen schon authentisch sein. Wir müssen wahrhaftig sein in dem, wer wir sind und unseren Glauben auch leben. Uns darf es echt kacke gehen, ihr Lieben. Ja? Aber wir dürfen uns auch total freuen, wenn es uns gut geht. Amen. Das Amen war noch nicht Ende der Predigt. Wenn ich diesen einen Vers, also losgelöst von dieser Perikope, von diesem Abschnitt lese, dann fällt mir auf, Paulus bietet uns keine Philosophie. Er bietet uns keine tiefe Theologie, kein evangelistisch wertvoller Inhalt, den wir in die Welt bringen sollen. Eigentlich noch nicht mal irgendwelche Glaubensinhalte. Letztendlich stellt Paulus die Frage an diese Gemeinde, was für eine Kirche, was für eine Gemeinschaft und was für ein Profil wollt ihr sein? Und ich habe euch auch zur Veranschaulichung noch was mitgebracht. Dieses Rad ist, weiß jemand, wovon das ist? Von unserem Bollerwagen, genau richtig. Vielen Dank. Wir haben ja diesen berühmten Bollerwagen, den man nicht übersehen kann, wenn man irgendwie unten in die Räume reingeht. Und dieses Rad hat ein Profil. Wofür ist so ein Profil da? Es gibt natürlich Sommerreifen, Winterreifen, pipapo, da bin ich kein Fachmann für, obwohl ich mich ein bisschen auskenne. Aber ein Profil ist im Grunde dafür da, dass dieses Rad, dass dieser Bollerwagen auch auf vielleicht nicht optimalem Gelände irgendwie Halt hat. Dass es die Stellung wahrt. Dass dieses Rad muss unbedingt mit den drei anderen Rädern natürlich zusammen den Bollerwagen von hier bis zum Spielplatz oder wo auch immer der Einsatz ist, hingebracht werden. Und dafür ist so ein Profil auch wichtig. Und Paulus stellt genau diese Frage, was für ein Profil wollt ihr als Gemeinde, liebe Christusgemeinde, was wollt ihr für ein Profil haben? Welches Profil definiert euch? Ist das diese Philadelphia? Ist es diese geschwisterliche Liebe, die ihr untereinander habt? Wollt ihr einander helfen? Wollt ihr da sein? Interessanterweise geht es da erstmal gar nicht um die Welt da draußen. Es geht noch gar nicht um Hamburg. Ja? Es geht noch nicht mal um Barmbek Nord. Das lese ich da drin nicht. Auch wenn ich glaube, eine Botschaft weiter zu lesen, dass wir für die Welt und eingesetzt in dieser Welt sind. Aber hier geht es erstmal um die geschwisterliche Liebe. Es geht erstmal um uns, zu gucken, hey, wie können wir einander aufbauen? Wie können wir uns gegenseitig stärken? Das ist ein Profil, was ich mir auch wünsche, was wir vielleicht auch sogar mehr und mehr haben als Gemeinde. Seid ganz nah am Leben eurer Gemeindemitglieder dran. Ja, sogar darüber hinaus am Leben eurer Nachbarn und aller derer, mit denen ihr zusammenlebt. Teilt ihre Freuden ebenso wie euer Schmerz. Nehmt Anteil aneinander in den Höhen und in den Tiefen des Lebens. Das ist, was dieser Vers sagt. Wenn es uns nicht gelingt, unseren Mitmenschen in dieser Liebe zu begegnen, dann bringt uns alle Predigt nichts. Dann bringt uns Predigen gar nichts. Gott möchte uns in unserer Trauer begegnen. und uns Menschen schicken, die mit uns weinen. Das ist doch der Kern der Botschaft Jesu. Er ist gekommen, um die Trauernden zu trösten, um sich mit den Lachenden zu freuen. Und Jesus konnte lachen und feiern. Ihr braucht nur in die Evangelien schauen. Hier bekommt dieser einfache Imperativsatz von Paulus eine Tiefendimension. Denn indem wir das tun, bauen wir ganz praktisch das Reich Gottes in dieser Welt, in dieser Stadt. Die Zeit der Trauer wird auch mal vorbei sein. Ich glaube, dass, wenn Menschen hier sind und Momente der Trauer haben, ich glaube, dass deine Trauer auch hier auf dieser Welt in deiner Lebzeit vorbei sein darf. Davon bin ich fest überzeugt. Ich denke nicht, dass du bis zu deinem Lebensende ein Trauernder und ein Weinender sein musst. Und ich glaube, dass Gott dir begegnen möchte. Ich glaube, dass Gott auch manche herausfordern möchte, Zeiten der Freude einzugehen. Ihn einzuladen, zu sagen, Gott, schenk du mir Freude. Wir werden jetzt, was wir jetzt machen, ist ein bisschen anders, als was ihr es als Gemeinde gewohnt seid. Und ich würde schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich würde gerne einen ganz praktischen Teil machen, den vielleicht auch manche einfach ein bisschen aushalten müssen. Und zwar würde ich gerne eine Reaktionszeit, das muss ich jetzt hier nach vorne schieben, eine Reaktionszeit auf das haben, was wir jetzt gerade gehört haben. Bevor es in die Anbetungs- und Lobpreiszeit geht, werden wir noch ein Gebetsangebot haben. Das ist losgelöst vom Abendmahl, das ist mir ganz wichtig. Und ich habe das hier auch nochmal aufgelistet. Dass im ersten Part, jetzt direkt nach der Predigt, werden wir ein Gebet anbieten, hier vorne, für Menschen, die in irgendeiner Weise angesprochen wurden. Das ist das Segensgebet, was vielleicht auch noch nach dem Gottesdienst immer gewesen ist. Das wird heute nicht nach dem Gottesdienst stattfinden, sondern jetzt ist der Moment. Wenn du hergekommen bist und die Meinung oder mit dem Gedanken hergekommen bist, ich will für mich beten lassen, jetzt ist der Moment. Und ich weiß, es wird eine Herausforderung, weil du von deinem Platz aufstehen musst und nach vorne kommen musst. Das bedeutet, Menschen werden dich sehen. Nein, wir werden natürlich alle die Augen zu haben und die Hände heben im Lobpreis und in der Anbetung. Aber ich glaube, das kann für manche hilfreich sein, sich zu trauen und zu Gott zu kommen, zu sagen, ja, ich habe da was, ich empfinde was und Gott, ich brauche dich. Vielleicht hast du auch jetzt bezüglich der Predigt wenig Freude in deinem Leben. Vielleicht bist du angesprochen und sagst, hey, ich will mich freuen, aber irgendwie geht's gar nicht. Oder du suchst Möglichkeiten, wo du Menschen begegnen möchtest und ihnen für sie da sein möchtest, mit ihnen trauern möchtest. Vielleicht bist du ein Mensch, der diese Gabe der Barmherzigkeit hat. Im zweiten Part, da kommt die Flipchart wieder zum Vorschein, möchte ich für die Menschen, die eine symbolische Handlung gerne machen wollen, herausfordern, nach vorne zu kommen und ein Zettelchen hier hinzulegen. Ich habe hier ein paar Stifte sind hier vorne und ein paar Zettel und Tesafilm. Und für diejenigen, die während der Predigtzeit jemand eingefallen ist, von denen sie sagen, oh, das ist eine Person, die ist eigentlich immer nur traurig. Oder diese Person braucht Erlösung, braucht Befreiung. Wenn es euch so geht, dann möchte ich dich ermutigen, nach vorne zu kommen, den Namen dieser Person, Vorname reicht, oder du kannst auch ein Synonym schreiben, damit auch nicht ganz klar ist, oder offenbar wird, es soll kein Offenbarungsmoment sein, also wenn jemand meinen Namen hier raufschreibt, so, das ist jetzt nicht schlimm für mich, aber um einfach die Person zu wahren, schreibt einfach einen Namen rauf und klebt das hier hin. Ich habe bewusst hier freigelassen und klebt hier einfach Zettel hin. Und was wir damit machen werden, ist, ich werde nach dem Gottesdienst in der kommenden Woche für diese Person beten. Ja, das heißt, wenn du hier einen Namen aufschreibst, dann wird die ganze nächste Woche mindestens eine Person, nämlich ich, für diese Person beten. Und das finde ich cool, eingebettet zu sein im Gebet. Also wenn du merkst, hey, da gibt es eine Person, vielleicht auch so das Thema Freude oder Leid oder Trauer und du hast den Eindruck, ihr könnt schon gerne spielen, dann könnt ihr es gerne raufkleben. Dann gibt es irgendeinen Moment, diese beiden Sachen werden zeitgleich passieren, Punkt 1 und 2. Und dann gibt es irgendeinen Moment, wo Damaris von vorne sagen wird oder das Abendmahl mit einem Gebet eröffnen wird und dann werden wir, so wie wir es kennen, in Gruppen, können wir dann nach vorne kommen. Martin und Tobi werden hier vorne stehen und ich werde hinten stehen und dann könnt ihr als Gruppe kommen, wir werden euch segnen, die Einsetzungsworte sprechen und dann wird es ganz normales Abendmahlsangebot geben. Aber im Besonderen, das war mir wichtig, dass hervorzuheben. Wenn du den Eindruck hast, für dich beten zu lassen, dann komm nach vorne. Genau, die Beter kommen dann auch gleich mit nach vorne. Vielen Dank. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gut und treu bist. Und ich danke dir für die Worte, die du deinem Knecht Paulus gegeben hast, Herr, dass er die Gläubigen in Rom und auch uns ermutigen darf, Herr, so einen Moment der Trauer auszuhalten, so einen Moment des Weinens wahrzunehmen. Herr, aber dass uns bewusst ist, dass auch Menschen da sein können, Herr, die uns helfen da drin, uns zu begleiten in diesem Mischmasch von Gefühlen, das wir haben. Und ich danke dir aber auch für die Zusage, dass du Freude schenkst, dass wir, Herr, aneinander uns freuen dürfen, miteinander lachen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du kommst mit deiner Güte und Barmherzigkeit jetzt. Berühr du unser Herz, Herr. Wir sind bedürftig und wir brauchen dich, Heiliger Geist. Keiner von uns ist perfekt.